Impulse, der KPMG Podcast.
Willkommen bei unserer Podcast-Reihe, wie wir in Zukunft arbeiten werden, wo wir mit Persönlichkeiten aus dem HR-Umfeld über Entwicklungen und Herausforderungen in der Arbeitswelt sprechen dürfen. Mein Name ist Alexandra Tomaschek und zusammen mit meinem Kollegen Thomas Schmutzer begrüßen wir für unser heutiges Gespräch Helene Schürz-Andrade von den Wiener Netzen. Sie ist seit Mai 2018 im Bereich People and Culture Development in der Personalentwicklung tätig und wird uns heute für Fragen und auch für Input zur Verfügung stehen, wo sie in Zukunft Herausforderungen sieht und wie sie an diese konkret herangeht. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Wie geht's Ihnen heute?
Danke für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein. Ich komme heute schon von einer sehr spannenden Veranstaltung, einem Jobbotschafter-Summit bei uns im Haus, und freue mich jetzt quasi das Thema, wie werden wir in Zukunft arbeiten, nochmal zu diskutieren und einen spannenden Austausch zu haben.
Hat einen Ausblick gegeben, wie es in Zukunft passieren wird?
Das, was ich mir heute auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, dass es immer stärker bedürfnisorientiert geht und auch die Menschenzentrierung, also dass man den Mitarbeitenden in den Mittelpunkt stellt oder auch die potenziellen Mitarbeitenden, deren Bedürfnisse auch stärker mit betrachtet.
Haben Sie das Gefühl, dass das bisher noch nicht der Fall ist?
Ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren, würde ich schon fast sagen, einiges verändert oder hat sich das auch nochmal gewandelt. Einerseits sicherlich auch durch den Fachkräftemangel und durch die neue Situation am Arbeitsmarkt bzw. am Arbeitnehmerinnenmarkt, wie wir heute auch sagen. Ja.
Okay, ich glaube, wir alle haben so ein bisschen eine Idee, wo es in Zukunft hingehen könnte. Wenn Sie jetzt aus Ihrer Position heraus bei den Wiener Netzen ein Bild geben müssten, wie wir in 3 Jahren zusammenarbeiten werden. Was sind da so die Eckpunkte, die Ihnen spontan einfallen?
Bei den Wiener Netzen beschäftigt uns natürlich stark das Thema Energiewende, wie wir uns da auch in Zukunft aufstellen. Da ist ein Schwerpunkt natürlich beim Thema Digitalisierung des Stromnetzes. Da geht es dann auch stark darum, wie wir uns vielleicht auch neu aufstellen, neue Formen der Zusammenarbeit finden. Es entstehen neue Berufsbilder, neue Aufgaben. Jobs ändern sich vielleicht auch schneller. Das heißt, wir werden doch etwas anders zusammenarbeiten, denke ich. Mehr bereichsübergreifender, mehr Kooperation auch suchen. Zukünftig wird auch ein viel stärkerer Fokus auf das Thema Weiterentwicklung, also Learning und Development, gesetzt werden. Dadurch, dass einfach Wissensmanagement eine wesentliche Rolle spielt, beziehungsweise, ich sage immer, die Halbwertszeit des Wissens sich einfach auch verkürzt. Also früher waren das zum Beispiel 10 Jahre, wie lange das Wissen auch gültig war. Und jetzt sind wir, glaube ich, schon bei 5 Jahren. Und das wird immer kürzer und schnelllebiger sein. Und das wird natürlich auch Auswirkungen auf das Arbeiten haben, wie wir arbeiten und welche Jobs vielleicht auch kommen.
Also was wir bei vielen unserer Kunden im Moment sehen, ist so aus der Pandemie kommend das Thema Arbeitswelt jetzt wirklich anzugehen. Also es gibt ja Unternehmen, die das davor schon sehr gut adressiert haben und umgesetzt haben. Die Pandemie hat natürlich da jetzt nochmal einen Katalysatoreffekt gemacht und sagt, jetzt muss ich mich damit beschäftigen, weil früher war es ja, das Unternehmen hat es dem Mitarbeiter quasi gesagt oder vorgegeben oder erlaubt und der Spieß hat sich jetzt in einem gewissen Grad umgedreht. Also jetzt wird es eingefordert und das Unternehmen muss sich sogar nach der größten Gruppe orientieren. Und was wir sehen, weil Sie das ansprechen mit Weiterbildung und Veränderung, dass aus dem Thema kommend man jetzt immer mehr von der klassischen Arbeitsstruktur wegkommt, eben anreichert um all diese Bausteine. Wie werden wir eigentlich arbeiten? Was sind die Skills, die wir brauchen? Was sind die Fähigkeiten, die wir brauchen? Was heißt das für Führung? Wie wollen wir uns auch messen dazu? Dass wir eigentlich fangen wir an, jetzt diese Betriebsmodelle der Organisationen ganzheitlich anzugreifen. Und was ich so sehe, ist bei vielen Unternehmen, die fangen auf einer Ecke an, das ist auch ganz klar, und kommen dann so Schritt für Schritt drauf, dass diese Themen extrem vernetzt sind und brauchen eine Zeit, um einmal das große Ganze zu erkennen und zu sagen, eigentlich ist das ja eine Unternehmensaufgabe. Es ist entweder startet im Facility Management oder im HR oder in der IT und irgendwann kommt so der Sukkus, eigentlich müssen wir da alle miteinander arbeiten. Wie geht es da bei Ihnen im Haus? Ist dieser Konsens schon da und man schraubt schon gemeinsam am Zukunftsbild?
Ja, ich würde sagen, dieser Konsens ist schon da und es ist einfach auch schon in allen Köpfen da, dass es sich ändert, dass sich die Zusammenarbeit auch ändern wird, dass schon Änderungen da sind und dass schon einiges auch passiert. Ich glaube, es ist einfach noch sehr neu für uns. Als Wiener Netze sind wir doch ein sehr traditionsreicher Betrieb mit einer wirklich langen Geschichte und sind momentan auch mit vielen neuen Themen konfrontiert. Und ich glaube, gerade in so traditionsreichen Betrieben, die wirklich auch durchaus klassische Hierarchie haben, ist es dann schwierig, so ein Thema wirklich von top-down über alle drüber zu stülpen. Das ist immer eine schwierige Lösung, wenn man quasi allen ein Modell drüber stülpt. Und was ich bei uns so beobachte oder auch schon erlebe oder wir auch aus der Personalentwicklung aus strategischer Sicht dann auch Impulse setzen, ist das wirklich in einzelnen Bereichen, sei es jetzt im Facility Management, dass da neue Formen gesucht werden, ausprobiert werden, Richtung Lean Management zum Beispiel in diesem Bereich. Wir setzen gerade in großen IT-Projekten dann auch agile Methoden ein oder Scrum. Wir haben noch weitere New Work Methoden wie Service Design Thinking, bereichsübergreifend zusammenzuarbeiten. Und das sind aber Themen, die jetzt quasi teilweise auch bottom-up entstehen und aber auch gestützt vom Top-Management. Und so entstehen dann einfach viele unterschiedliche Lösungen genau für die richtigen Herausforderungen, die einfach auch gegeben sind, so wie es auch die Bereiche, Fachbereiche auch gut einsetzen können und die einfach gerade auch passend sind in diesem Moment. Und ich glaube, so entsteht das dann auch irgendwie organisch und man findet sich immer mehr zusammen und die klassische Hierarchie wird sich wahrscheinlich auch nie ablösen. Meiner Meinung nach ist es wirklich so eine Art, beides kann gleichzeitig existieren und man muss einfach eine gute Balance finden zwischen neuen Formen der Arbeit, agileren Formen der Arbeit. Bei bestimmten Themen muss man einfach vielleicht schneller reagieren oder auch eigenverantwortlicher arbeiten in manchen Bereichen. Aber die klassische Hierarchie hat dennoch seine Berechtigung und auch seine Notwendigkeit, gerade wenn man in einem Betrieb arbeitet, wo es einfach auch um, wenn ich jetzt unseren Störungsdienst hernehme oder wirklich auch sehr heikle Situationen sind, also diese Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten, da braucht es einfach einen klaren, stringenten Ablauf mit Regelungen, der auch eingehalten wird, um in Notfällen oder in solchen Situationen dann auch wirklich rasch und effizient dann wieder in unserem Fall die Stromversorgung aufrechtzuerhalten oder auch die Wärmeversorgung.
Das macht für mich aber das Thema sehr spannend, weil Sie es auch gesagt haben, die Hierarchie wird nicht verschwinden und hat auch eine Berechtigung. Und ich glaube, das ist auch eine Erkenntnis, die sich durchsetzt. Früher gab es immer so, man hat dann immer ein Modell gesucht, dass das ein bestehendes ablöst und das ist dann besser. Und ich sehe das jetzt auch so, ich sage, ich glaube, das gibt es nicht mehr. Ich glaube, das ist sehr individuell, je unternehmensspezifisch, dass man einem sagt, man muss diese Mesh-up-Strukturen, der Parallelbetrieb wahrscheinlich von mehreren Modellen sich auch für sich maßgeschneidert bauen und wahrscheinlich ist das auch, so wie man früher gesagt hat, man hat es einmal definiert und das hält eine Zeit. Ich glaube, den muss man sich auch wieder wegnehmen. Da ist einfach viel mehr Dynamik drinnen und ich glaube, das ist so ein Punkt oder eine Erkenntnis, die wir in diesen Arbeitswelten, glaube ich, sehen. Man muss mit dieser konstanten Veränderung sich einfach wohlfühlen. Und einfach sagen, ist, man probiert aus. Und das ist immer ganz schwierig, glaube ich, auch für Führungskräfte zu sagen, ist, okay, ich probiere aus und kann aber auch sagen, es war ein guter Versuch, aber ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Und ich glaube, das ist so einer für mich so ein Grundpfeil, der sich im Moment eigentlich durch all diese Projekte und Diskussionen zieht, so die Suche nach dem richtigen Weg. Und ich glaube, den gibt es gar nicht. Der ist so unternehmensspezifisch und individuell und auch persönlichkeitsspezifisch, dass man da einfach hat Mut haben muss, den zu finden oder also mal zumindest auszuprobieren.
Sie sagen so das Stichwort Dynamik. Es ist eine Transformation natürlich und die ist auch dynamisch und jede Organisation, jedes Unternehmen hat seine eigene Geschwindigkeit und das muss man natürlich auch berücksichtigen, gerade wenn man dann neue Methoden einführt oder einführen möchte. Ich nehme jetzt beispielsweise, wir haben 2019 das erste Mal mit einem Service Design Thinking Lehrgang gestartet. Das ist eine Methode von mehreren und haben das in dem Fall dann bottom-up gestartet und haben unseren Fachbereichen dann Service Design Thinker zur Verfügung gestellt beziehungsweise Service Design Thinkerinnen ausgebildet, so dass sie in ihren Bereichen die Möglichkeit haben, diese Methode kennenzulernen, mit dieser Methode zu arbeiten.
Für unsere Hörerinnen vielleicht ganz kurz zusammengefasst in zwei Sätzen, was macht Service Design Thinking?
Service Design Thinking ist Es ist schwierig zu erklären in zwei Sätzen, muss ich sagen. Für mich ist es eine neue Form der Zusammenarbeit, die einen sehr starken partizipativen Ansatz hat und auch die Bedürfnisse des Menschen, des Nutzers, Users, Kunden auch in den Mittelpunkt stellt, um eine maßgeschneiderte Lösung oder auch eine neue Lösung vielleicht auch zu finden.
Okay, was haben Sie da, wenn Sie jetzt sagen, das sind vielleicht MitarbeiterInnen, die schon über viele Jahre im Unternehmen sind und sich mit dieser Art des Zusammenarbeitens schwer tun? Wo haben Sie da den Ansatz gefunden zu sagen, ich mache das dennoch im Unternehmen und hole mir die Leute mit an Bord? War das schwierig?
Ja, es ist natürlich schwierig, quasi mit so einer neuen Methode, die man auch so schwer erklären kann, quasi dann auch so zu starten. Unser Zugang ist da natürlich auch, man kann das nicht allen, es ist auch nicht die Methode, die für alle passt oder mit denen alle arbeiten wollen. Und ich glaube, hier muss man wirklich auch sehr sensibel schauen, wo es passend ist und die Mitarbeitenden, die Lust dazu haben, die auch offen sind für diese Methodik und das auch in ihrem Arbeitsbereich anwenden können. Das ist natürlich auch noch ein wichtiger Faktor, weil in jedem Bereich und für jeden Job ist das natürlich auch nicht passend. Quasi denen auch die Optionen und Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen und dann auch darauf zu vertrauen, dass es angewendet wird und weiterentwickelt wird. Und ich muss jetzt auch sagen, während Corona oder durch diese Zeiten, wo halt dann doch sehr viel remote gearbeitet wurde, hat das natürlich schon auch wieder ein bisschen, wurde es wieder etwas gebremst oder hat nicht quasi so diesen Drive bekommen, den wir uns vielleicht auch gewünscht hätten. Und es geht auch wieder auf das, jede Organisation hat seine Geschwindigkeit und braucht auch einfach seine Zeit. Und wir haben jetzt quasi auch wieder einen zweiten Durchgang gestartet. Und wo ich auch einen großen Unterschied merke, was sich auch seitdem schon in der Organisation getan hat und dass da jetzt einfach viel mehr Bereitschaft ist und auch noch eine größere Motivation, das anzuwenden oder das zu nutzen und mehr Fälle, wo wir das auch einsetzen.
Jetzt wieder mehr mit Blick auf die Zukunft und die Arbeitswelt, die auf uns zukommen. Wo sehen Sie konkrete Herausforderungen für sich, wo Sie sagen, die stehen fix auf der Liste, egal was kommt, die müssen Sie angehen?
Themen, die uns jetzt gerade auch stark beschäftigen, ist, also Sie haben es vorher schon angesprochen, Führungskräfte haben hier natürlich auch eine zentrale Rolle. Also das Thema auch Führungskräfteentwicklung, Führungskräfte auch zu stärken und hier neue Tools und Möglichkeiten auch zur Verfügung zu stellen. Das ist sicher ein Schwerpunkt, der uns in den nächsten Jahren begleiten wird. Und dann auch das Thema, Mitarbeitende bleiben vielleicht auch nicht mehr so lange im Unternehmen, wie wir es mal gewohnt waren. Ich meine, bei uns ist die Struktur noch ein anderer durch den staatsnahen Betrieb. Haben wir einfach auch viele Beamtete oder Vertragsbedienstete noch, wo grundsätzlich auch eine längere Verbleibdauer ist. Und wenn man jetzt am Arbeitsmarkt schaut, hat sich da natürlich einiges verändert, dass das Jobhopping, wie es genannt wird, dass das einfach auch schneller geht, wo wir einfach auch das Thema Mitarbeiterinnenbindung auch nochmal verstärkt in den Fokus rücken und hier das Thema Employee Experience, wie können wir positive Momente oder auch quasi die Employee Journey positiv gestalten.
Was wir im Moment sehen, ist bei vielen Unternehmen, nämlich kommend aus den Punkten, die Sie ansprechen, die Herausforderung, Führungskräfte zu stärken, weil halt immer mehr Aufgaben auf Führung zukommt, Mitarbeiter zu halten, wo sich einfach die Einstellung geändert hat. Also der Satz kenne ich ja auch von uns, also Team toll, Jobs toll, Führungskraft toll, aber ich mag mich verändern. Also wo du sagst, eigentlich alles richtig gemacht und nichtsdestotrotz ist die Lust nach was Neuem da, was ich glaube einfach normaler wird. Begegnen wir jetzt immer wieder dieses Thema, dass das früher als geheißen strategische Personalplanung, jetzt sind wir ja schon in diesem Thema, da hat jeder so, glaube ich, diese großen Excel-Listen im Kopf, jetzt sind wir ja eher so in dem Thema Skill-Planung eigentlich. Und was wir jetzt so mitbekommen, ist, ganz viele beschäftigen sich jetzt auch ausgelöst durch Technologien. Also was kann Technologie vielleicht automatisieren, was kann ich eigentlich anders machen, was brauche ich denn als Unternehmen, wo finde ich denn die, wie kann ich denn mich auf diese fokussieren, damit die mitbleiben, weil das sind so meine Schlüsselskills, die ich habe, also quasi, wo finde ich sie, wie bilde ich sie aus, Wie geht es Ihnen da damit? Weil wir sehen das ja, dass das natürlich eine Riesenherausforderung ist, zwischen auch HR-Organisationen und Fachabteilungen. Einfach mal zu sagen ist, was glaubst du, was sind die Skills in 3 Jahren? Und ich stelle mir das jetzt mal bei mir selber vor, wo ich sage, okay, ich hätte ein Bauchgefühl, aber ich müsste jetzt auch schon nochmal gut nachdenken und könnte auch nur raten wahrscheinlich, was ist in 3 Jahren das?
Können das sagen, auch wenn man so in dem Bereich drinnen ist und auch bei Fachabteilungen ist es dann schwierig zu sagen, welche Skills brauche ich in 3 Jahren. Die Arbeitswelt wird immer schneller und dynamischer auch. Die Basis ist natürlich für uns auch die strategische Personalplanung. Also da geht natürlich alles aus, wobei wir schon auch gemerkt haben, beziehungsweise in den letzten Jahren bereits begonnen haben, da Richtung Kompetenzorientierung zu gehen oder auch Cultural Fit. Weil die fachlichen Skills kann man sich einfacher aneignen als jetzt die Passung oder auch soziale Kompetenzen in dieser Hinsicht. Und wenn wir vorher auch schon drüber geredet haben, Wissen verändert sich ja auch viel schneller oder veraltet auch natürlich schneller. Und hier auch stark auf Werteorientierung zu setzen. Wir haben da jetzt auch sehr intensiv einen partizipativen Prozess gehabt, wo wir auch quasi unsere Unternehmenswerte und Arbeitgeberwerte nochmal angepasst haben und erneuert haben. Und da sind wir jetzt auch dabei, sehr stark nach innen zu arbeiten, natürlich auch nach außen, aber hier wirklich auch mit den Führungskräften in diese Werteorientierung zu gehen, auch Kompetenzen vielleicht stärker in den Mittelpunkt zu rücken und hier auch dieses Bewusstsein, einerseits einmal Bewusstsein zu schaffen dafür, dass sich das auch verändert. Genau, und hier noch stärker anzusetzen, dass man auch quasi, wenn man neue Mitarbeiter sucht oder bei bestehenden Mitarbeitern, auch hier auf die Kompetenzen schaut und in dem Zusammenhang dann auch vielleicht interne Mobilität zu fördern. Einfach zu schauen, gibt es nicht die Möglichkeit, wenn der Mitarbeiter grundsätzlich gerne bei uns arbeitet, gerne bei uns ist, aber eine neue Herausforderung sucht, hier auch zu schauen, gibt es Möglichkeiten bei uns im Unternehmen oder auch über die Grenzen gedacht bei uns im Konzern.
Stelle ich mir herausfordernd vor für die Führungskraft, wenn man sagt, man hat in Zeiten von MitarbeiterInnenmangel oder von Fachkräftemangel dann die Themenstellung, dass ich einen guten Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin habe, die dann mit dem Wunsch kommt, ich möchte mich intern verändern und die HR-Abteilung das vielleicht sogar begrüßt, aber die Führungskraft dann wahrscheinlich in sich zusammenfällt, weil man sagt, wie schaffe ich das? Wie kann ich das meistern? Wie kann die HR-Abteilung da Unterstützung bieten oder sagen, schaffen wir? Wie macht man das?
Das ist ein sehr schwieriges Thema und das ist, glaube ich, auch noch ein Weg bis dorthin, weil es natürlich für die Führungskraft in gewisser Weise einen Interessenskonflikt darstellt. Die Führungskraft muss ja natürlich schauen, hat ja auch einen Auftrag, eine Aufgabe zu erfüllen und braucht natürlich auch die Mitarbeiter. Und es ist immer schwierig, einen guten oder eine gute Mitarbeiterin dann auch zu verlieren oder ziehen zu lassen. Wir haben einen Kollegen, ein sehr gutes Beispiel, der wirklich die Mitarbeiter sehr stark fördert, auch oder Mitarbeiterinnen, auch wenn es dann durchaus im ersten Moment schwierig ist zu sagen, okay, jetzt muss ich mal schlucken, aber fürs große Ganze, wir verfolgen ja quasi ein Ziel, eine Strategie. Es gab jetzt auch einen sehr großen partizipativen Prozess zu unserer Strategie und zum Purpose, um den wirklich auch noch stärker herauszuarbeiten. Und da werden dann auch solche Themen nochmal thematisiert oder auch besprochen und diese Vorteile hervorgehoben. Ich glaube, man kann hier nur über Gespräche und Austausch in den Austausch gehen und das fördern. Ist natürlich aber auch verständlich, aus Sicht der Führungskraft zu sagen, nicht jetzt oder vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Und ich glaube, das Wesentliche ist da einfach auch ins Gespräch zu gehen, in den Austausch zu gehen und für alle eine gute Lösung zu finden.
Was mir auffällt im Moment ist, dass HR-Organisationen in sich ja immer mehr auch Verantwortung bekommen. Also man hat sie erlebt so in den letzten Jahren, sie waren in der Administration gut, sie wurden quasi als interner Dienstleister wahrgenommen. Also ich habe ein Begehr und ich will eine Antwort und das muss schnell sein und perfekt sein. Und jetzt kommen aber immer mehr so Fragezeichen aus der Fachlichkeit. Also genau das, was Sie beschreiben, jetzt ein guter Mitarbeiter wechselt, wie gehe ich damit um oder ich als Führungskraft, jetzt kommen neue Technologien. Also ich glaube, es kommen viel mehr Fragen, die aus diesem Thema Führung und Mensch und HR kommen, die jetzt auch auf eine HR-Organisation zukommen. Wie erleben Sie eigentlich so diese Positionierung dieses Bereichs, der ja aus meiner Sicht jetzt immer mehr wieder Verantwortung oder in den Mittelpunkt rückt, sagen wir es einmal so, viel wichtiger wird und jetzt gar nicht mehr nur, also auch natürlich operative Exzellenz zeigt, aber eigentlich in viel mehr strategischen Fragestellungen eine Schlüsselrolle übernimmt. Also das ist ja für mich so, das passiert so schleichend und nebenbei und das geht sich ja eh alles aus. Also irgendwie verändern sich diese HR-Bereiche in Summe, ja. Wie erleben Sie das? Ist das bewusst schon wahrgenommen überall? Und wie geht es Ihnen da im Alltag?
Ich glaube, das ist auch noch, da sind wir, glaube ich, auch noch am Weg auf der Transformation. Man spürt auf jeden Fall schon, dass die HR-Abteilungen eine strategischere Rolle auf jeden Fall einnehmen und viele strategisch wichtige Themen neu dazugekommen sind, sei das jetzt das Thema bei uns zuerst vor ein paar Jahren noch nicht so wesentlich, das Thema Employer Branding, was natürlich jetzt noch einmal viel stärker an Bedeutung gewonnen hat, wo wir dann aber auch bewusst Kooperationen geschaffen haben, um quasi solch strategische Themen dann auch zu bearbeiten. Wir haben da zum Beispiel dann eine Austauschgruppe gebildet, wo wir die Strategieabteilung dazu geholt haben, die Kommunikationsabteilung und verschiedenste auch Fachbereiche mit einbeziehen, um hier wirklich auch bereichsübergreifend und hier gemeinsam auch ein gemeinsames Ziel zu verfolgen und auch diesen strategischen Aspekt nochmal stärker reinzuholen. Und ich glaube, dass die HR-Abteilungen hier einfach noch eine stärkere Rolle bekommen, neue Impulse zu setzen, wirklich an den Trends dran zu sein und auch strategisch relevante Themen zu erkennen und da frühzeitig auch schon anzufangen, Lösungen zu bieten oder die Themen auch zu thematisieren, anzusprechen. Sei das jetzt, wenn ich jetzt bei uns schaue, wird sicher auch das Thema Generationenmanagement oder mehr Richtung, ich sage immer Lebensphasen, weil die Schubladisierung, mit der kann ich selber nicht so viel anfangen. Also diese Lebensphasenmodelle zu berücksichtigen von Mitarbeitenden. Das Thema Diversity und Inclusion hat natürlich auch noch eine viel stärkere Rolle und wird in Zukunft, in den nächsten Jahren, wird uns das sicher auch noch mehr betreffen. Allein schon, wenn man jetzt auf dem Arbeitsmarkt schaut und diesem Fachkräftemangel, wo man einfach auch nochmal schauen muss, okay, welche potenziellen Mitarbeitenden gibt es denn noch? In welchen Gruppen oder welchen Bereichen haben wir jetzt noch nicht so stark geschaut oder diese rekrutiert? Genau, ich glaube, das sind eh schon nochmal zwei Themen und natürlich auch durch den Generationenwechsel auch dieses Wissensmanagement. Es kommt sehr viel neues Wissen auf uns zu. Es ist aber sehr viel Wissen auch schon da und da wirklich auch die Balance zu finden, gut auszusortieren, was ist jetzt auch noch notwendig und auch zu selektieren, was braucht es tatsächlich von dem Neuen und wie holen wir das auch ausreichend auch rein quasi.
Es zu schaffen, das Wissen dann im Unternehmen zu behalten, wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin ausscheidet, auch dann vielleicht in Pension geht und sagt, boah, die war jetzt 30, 40 Jahre im Unternehmen, hat so viel Wissen angereichert, so viel Erfahrung, wo kann man den USB-Stick anstecken und das Wissen kurz mal absaugen? Ich glaube, das haben wir auch in vielen anderen Bereichen schon gesehen. Sie haben vorher das Thema Employer Branding angesprochen. Jetzt ist es natürlich aus der HR-Abteilung oder auch aus der Personalentwicklung heraus Ihr täglich Brot. Sie beschäftigen sich damit. Wenn ich jetzt die MitarbeiterInnenbrille aufsetzen würde, wo sagen Sie, sind so 2, 3 Anknüpfungspunkte, wo der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin spürt, dass die Wiener Netze sich mit dem Thema wirklich aktiv auseinandersetzen?
Wir haben in den letzten 2 Jahren sehr intensiv internes Employer Branding gemacht und sehr starke Arbeitgeberwerte entwickelt, die wir auch wirklich tatsächlich sichtbar gemacht haben und die wir zum Beispiel in unseren Trainings oder auch bei Personalentwicklungsmaßnahmen, die überall auch sichtbar werden und sich auch widerspiegeln. Und da sind wir jetzt auch gerade dabei, das Ganze auch auf diese Werte und diese neue Ausrichtung dann auch in unsere Führungskräfteentwicklung und haben eine Art Führungskräfteversprechen entwickelt und auch quasi neue Handlungsweisen oder auch dieses auch konkret formuliert. Wir fördern die Weiterentwicklung unserer Mitarbeiterinnen, auch wenn das bedeutet, er verlässt meinen Bereich und geht in einen anderen. Also es ist jetzt ein bisschen anders formuliert, aber bewusst das auch anzusprechen und als neue Handlungsoption auch zur Verfügung zu stellen. Genau, ich weiß nicht, ob es jetzt schon so spürbar ist. Das ist natürlich auch ein Prozess, aber wir versuchen, dass wir das wirklich auch in unsere Personalprozesse, in die HR-Prozesse auch einarbeiten und die Mitarbeiterinnen da auch gut abzuholen und das transparent zu machen.
Das Thema Employee Experience ist für mich ja sehr spannend, weil jetzt weiß man, dass wir jetzt seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren das Thema Customer Experience versuchen zu verankern und haben ja auch lange gebraucht, um zu verstehen, dass das eben nicht nur am ersten Kontakt ist, sondern im ganzen Unternehmen sich zieht. Und Employee Experience ist ja genauso, das ist ja nicht ein Marathon. Es gibt ja diese einzelnen Situationen, wo es man auszahlt und dann gibt es wieder die Punkte, wo man sagt, da sammelt man wieder am Konto. Heißt ja auch wieder, dass ich in der ganzen Organisation dieses Denken etablieren muss. Also ich glaube, dieses, wie kriege ich das in die DNA hinein? Ja, und da bin ich jetzt wieder, und das komme ich jetzt wieder so quasi, da schaue ich wieder die Führungskräfte an. Ja, und das ist für mich so, es dreht sich alles irgendwie, was wir tun, wird dort verankert werden. Und dieses Employee Experience ist ja, glaube ich, schon, wenn man Retention denkt, eines der wichtigsten Dinge, dass man sich das bewusst macht. Nämlich, ich glaube, das muss man sich den in jeder Phase des Tages oder des Ablaufs bewusst machen. Aber man könnte oder sollte auch versuchen, es vielleicht zu messen, um es transparent zu machen. Weil sonst bleibt es ja auch immer, das kennen wir ja auch, wir nehmen uns was vor. Das ist immer der klassische Vorsatz, so glaube ich, zu Silvester. Jetzt macht man dann mal mehr Sport. Das funktioniert so quasi mal vielleicht im Jänner. Dann im Februar kommt schon mal eine Schwächephase. Und am Ende des Jahres ist man sich gar nicht mehr so sicher, wie oft man beim Sport war. Gehen Sie das auch in die Messung rein? Das kann ich ja einfach auch Feedback oder qualitativ machen. Ich muss ja nicht immer Kennzahlen haben und Befragungen machen ganz oft. Aber gehen Sie auch dann schon, dass Sie das ein bisschen messen und sagen, wo ist immer besser geworden, wo müssen wir nachschärfen?
Ich würde sagen, wir starten gerade damit. Also wir beginnen gerade das Thema Employee Experience auch umzusetzen bei uns im Haus. Wir haben jetzt sehr stark an der Arbeitgebermarke den partizipativen Prozess gemacht, haben hier auch wirklich Mitarbeiterinnen Workshops gemacht für die Fachbereiche, um abzuholen, was denn Richtung Purpose auch, also unser Spruch ist, ohne uns läuft nichts. Wir halten quasi Wien am Lauf und haben mit den Mitarbeiterinnen hier auch herausgearbeitet, warum ohne sie, ohne ihren Bereich nichts läuft, um das auch spürbar zu machen. Das ist vielleicht noch so ein Moment, wo die Mitarbeiter das auch spüren und nochmal herausgeholt wird, was man eigentlich eh so weiß, aber das nochmal sichtbar machen und auch festhalten. Und wir haben jetzt gerade ein Projekt, das mit Employee Experience, wo wir auch einen partizipativen Prozess haben und aus allen Fachbereichen Kolleginnen wieder ausbilden zu Service Design Thinkern, die lernen gleichzeitig die Methode und bearbeiten auch das Thema Employee Experience. Und da wird quasi auch sehr qualitativ gearbeitet und einfach mal eine Employee Journey erstellt, um einmal den Status quo zu messen. Wo stehen wir denn gerade? Was sagen denn unsere Mitarbeiterinnen? Was sind denn schon Momente oder im Employee-Lifecycle einfach wirklich sehr, sehr positive Berührungspunkte und wo gibt es vielleicht auch noch Potenzial, wo wir ansetzen können. Und, es gibt natürlich verschiedenste Umfragen oder Feedback-Methoden, sei es jetzt die Mitarbeiterinnenbefragung. Wir haben jetzt auch bewusst alle unsere Newcomerinnen 2023 befragt, wie sie das Onboarding empfinden, was da überall quasi auch als Basis oder zusätzlich noch in die Qualität tiefer Erhebung der Employee Experience einfließt. Genau, mit dem Ziel dann natürlich auch ein paar Schräubchen zu drehen und hier noch besser zu werden und noch mehr Begeisterungsmomente für die Mitarbeitenden zu schaffen und in weiterer Folge das dann auch zu messen, wo sind wir dann schon besser geworden.
Um vielleicht dann schon mit ein bisschen Blick auf die Zeit so einen Abschluss zu finden. Was wäre denn aus Ihrer Sicht, wenn Sie jetzt sagen, die Erfahrungswerte, die Sie haben, ein guter erster Schritt, sich diesen Zukunftsbildern zu nähern, wo Sie sagen, da würde ich ansetzen? Oder wenn Sie jemandem einen Tipp geben müssten, der vielleicht noch nicht so tief drinnen ist in der Thematik, wo darf man nicht vorbeigehen?
Ich glaube, dieser Trend der Individualisierung und auch den Mitarbeitenden in den Fokus zu stellen und die Bedürfnisse stärker zu berücksichtigen und dahin zu schauen, was wollen oder brauchen die Menschen im Unternehmen denn auch wirklich? Also das noch stärker in den Fokus zu richten, sei es jetzt Richtung Flexibilisierung der Arbeitszeiten, neue Tools, da spielen ja dann alle Trends oder Themen, die wir dann auch schon besprochen haben, sei es jetzt Wissen teilen, auch gegenseitig von der von neueren Generationen und älteren Generationen das gegenseitige Lernen. Und hier bewusst zu schauen, was braucht denn meine Organisation, was brauchen denn meine Mitarbeitenden? Und hier sehr, sehr partizipativ wahrscheinlich auch zu arbeiten und die Mitarbeitenden dazu befragen, in welcher Form auch immer, oder mit einzubeziehen.
Es ist ganz notwendig, einmal auch Babyschritte und erste Schritte zu gehen und jetzt gar nicht die perfekte Lösung oder das Vorgehensmodell zu suchen, weil es eben um das gesamte Betriebsmodell geht. Und ich glaube, da sind so viele Bausteine drinnen, die sehr unterschiedlich sind. Man muss beginnen. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt auch sehen, wo quasi jetzt eben auch die Idee dieses Podcasts, der entstanden ist, zu sagen, ist, jetzt haben wir uns sehr lange beschäftigt, zurückzuschauen und versuchen, wieder zu kitten, was vielleicht nicht so funktioniert hat. Wir haben extrem viel dazugelernt, ja, wie wir zusammenarbeiten, was funktioniert, was nicht geht. Da hat jeder seine Bilder gebaut. Wir leiden alle wahrscheinlich noch unter dem Thema, dass wir sagen, wir haben mit diesen Online-Meetings jetzt irgendwie viel zu viele und uns fehlt so diese 5 Minuten Kaffee davor, danach im Meeting mit wem zu plaudern. Also ich glaube, wir sind da alle noch am Lernen und jetzt ist es aber so, wie die Zeit so nach vorne zu schauen und sagen, okay, wie wollen wir es denn eigentlich haben? Also jetzt nicht nur Retour zu bauen und sagen, okay, das tut weh, jetzt machen wir halt weniger von den Meetings, oder was ich sehe, was ich ja sehr spannend finde, jetzt fangen alle an, weil wir zu viele Online-Meetings haben, jetzt machen wir die Meetings nur 50 Minuten, dass wir 10 Minuten Pause haben, hinterfragen aber nicht, ob die Anzahl der Meetings relevant sind. Und da zitiere ich jetzt, das ist ein Buch, das mich eigentlich sehr begeistert hat, das ist uralt. Das ist von einem südamerikanischen Unternehmen, der ein Manager, der das übernommen hat, die Firma Semco, und die waren kurz vorm Konkurs, und also 1980 oder irgend sowas, also weit weg von New Work und weit weg von Technologie im Arbeiten. Ich glaube, da war Fax noch hin. Ja. Und der ist einfach herumgegangen und hat irgendwie nach 3 Wochen eine Regel aufgestellt. Ja, und ich habe irgendwie Déjà-vus wieder. Der hat einfach gesagt, okay, jeder Mitarbeiter, der in einer Besprechung sitzt, die ihm nichts bringt oder wo er nichts beitragen kann, soll aufstehen und gehen. Und also bis jetzt in seinem Buch steht das drinnen, und er war dann auch Manager des Jahres oder so weiter. Sie haben innerhalb von kürzester Zeit 80% der Meetings abgeschafft und auf einmal waren sie wieder produktiver und glücklicher und sie waren Employer Branding Marke Nummer 1, also damals noch nicht so gemessen. Und das war im Prinzip ganz einfach. Und das ist immer so das, was mich jetzt auch so beschäftigt, jetzt gar nicht so diese Modelle zu suchen. Ich muss es schon einbetten in ein methodisches Vorgehen, aber im Prinzip auch diese Kleinigkeiten noch einmal wieder zu hinterfragen, um weiterzukommen, weil wir müssen uns mit Technologien beschäftigen, wir müssen uns mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, wir müssen uns beschäftigen, wie finden wir die Leute, und wir müssen uns wahrscheinlich beschäftigen, dass Menschen mit uns arbeiten, die nicht mehr ins Büro fahren können, weil sie zu weit weg arbeiten oder weil sie eben andere Betreuungssituationen haben. Das heißt, ich glaube, dass die Potenziale werden jetzt viel breiter. Also ich kann aus einem viel größeren Setzkasten jetzt schöpfen. Heißt aber auch, ich muss mich jetzt extrem anpassen. Und das macht es natürlich ganz schwierig. Aber da muss man wahrscheinlich so ein paar Grunddinge einfach einmal angreifen und einmal diese 0815 Dinge, die immer so waren, einfach einmal streichen vielleicht.
Ein guter Punkt, genau. Also wirklich einfach auch mal tun und wo anfangen, ausprobieren. Wenn es nicht funktioniert, dann war es ein Versuch und man setzt vielleicht woanders an. Das ist sicher ein Punkt. Und was mir da jetzt noch eingefallen ist, ist sicher auch das Thema Eigenverantwortung und Wirksamkeit im Bereich, in seinem eigenen Wirkungsbereich dann auch zu erzielen. Und was vorher bei mir jetzt dann noch so aufgekommen ist, weil wir uns gerade mit dem Thema Employee Experience beschäftigen und das Thema Führung da auch immer eine zentrale Rolle spielt und gefühlt die Führungskräfte auch immer mehr Verantwortung und mehr Aufgaben bekommen. Die Zeit wird aber nicht mehr. Einfach auch zu schauen, ist wirklich alles dann auch die Aufgabe der Führungskraft, oder kann man dann auch wieder eigenverantwortlich dem Team oder hier dann auch die Aufgaben neu verteilen, anders verteilen und vielleicht auch im Kleinen, und sei es nur zum Überlegen, was ist jetzt mein Beitrag zu diesem Meeting? Muss ich da jetzt unbedingt dabei sein? Oder reicht es, wenn ich das Protokoll dann kurz nachlese?
Gut, dann darf ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken, dass Sie heute bei uns waren. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben wieder gute Einblicke gehabt.
Ich muss jetzt noch was sagen. Wir müssen den Abspann müssen wir dann noch einmal, bitte, noch einmal, es tut mir leid, das muss ich jetzt erwähnen. Gern crashen. Ja, zum Thema Employee Experience muss ich jetzt noch was sagen.
Ach, die Schuhe.
Ja, jetzt darf ich das eh. Ich habe das Vorderrad, aber das ist doch das Logo, ich war mir nicht sicher. Ja. Ich wollte mich jetzt modisch nicht blamieren und sagen, das schaut so aus und ist aber ganz was anderes.
Ist dein bis zu den Sneakers.
Nein, also ich finde das, man muss es jetzt den Zuschauern, Zuhörern sagen, beschreiben, weil man sieht es ja nicht. Zum Thema Employee Experience bin ich ja ganz fasziniert, weil ich gerade entdeckt habe, dass es Wiener Netze Sneakers gibt. Das ist natürlich jetzt das Paradebeispiel für gelebte Werte, auch das zu tragen und zu machen. Haben das viele Mitarbeiter, alle Mitarbeiter bekommen?
Es haben unsere Markenbotschafterinnen bekommen. Also ich komme gerade vom Jobbotschafterinnen-Summit und wir haben ja unsere Arbeitgebermarke Ohne uns läuft nichts. Und unsere Netzwerkerinnen, Markenbotschafter haben natürlich auch die passenden Laufschuhe dazu bekommen.
Sehr groß. Nämlich auch mit pinken Schnürsenkeln und farblich passend dazu, muss man dann natürlich auch noch sagen, die Strümpfe. Also wirklich, ja, wirklich cool. Nein, super gut. Gut, dann versuche ich es einmal mehr. Vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Kommen, fürs Teilen Ihrer Informationen, Ihres Wissens, um bei dieser Message vielleicht auch zu bleiben. Ich hoffe, einmal mehr unseren ZuhörerInnen wesentlichen Input vermitteln zu können und freue mich auf die nächste Folge. Bleiben Sie dran. Vielen Dank, Thomas. Vielen Dank, Frau Schürz-Andrade, dass Sie heute dabei waren. Dankeschön.
Impulse, der KPMG-Podcast. Jetzt reinhören unter kpmg.at/impulse.